Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute wieder einmal zum Thema Highschool-Jahr, Schüleraustausch, und zwar Mexiko. Ich freue mich, dass Joanna heute mit uns den Podcast macht. Liebe Joanna, stell dich mal kurz unseren Zuhörern vor.
Also ich bin Joanna, ich bin 17 Jahre alt und ich war von August 2023 bis Juni 2024 in Mexiko. Ich bin dort zur Schule gegangen, habe in einer Gastfamilie gelebt und jetzt mache ich mein Abitur zu Ende.
Warum wolltest du ein Highschool-Jahr machen? Was war dein Antrieb? Nur mal weg von den Eltern, was Neues erleben. Und warum vor allen Dingen bist du nach Mexiko gegangen, wo die meisten ja aufgrund unserer Medien ja annehmen, dass man nicht mehr lebend zurückkommt? Durch Gewalt, Exzesse, Drogenhandel etc. Warum Mexiko und warum Highschool-Jahr?
Also für ein Highschool-Jahr oder Auslandsjahr habe ich mich entschieden, weil ich war nach der 10. Klasse, also wirklich einfach fertig. Ich war durch mit den Nerven und ich brauchte dringend eine Pause von der Schule, von Deutschland. Ich musste einfach mal raus, einen Szenenwechsel, was Neues erleben. Und deswegen habe ich mich für ein Auslandsjahr entschieden. Und Mexiko, weil ich wollte dringend mein Spanisch verbessern. Ich wollte gerne Spanisch lernen und das auch wirklich können. Und meine Auswahl war da zwischen Spanien und Mexiko. Und letztendlich ist es dann Mexiko geworden.
Ja, weil immer über einen großen Teich, weil vielleicht ist man nur einmal in Mexiko und Europa hat man dann auch während Studium bzw. während der Ausbildung, gibt es hervorragende Förderprogramme und dann passt das. Wenn du sagst, du warst nach 10 Jahren fix und fertig, konntest du in den Jahr jetzt deine Akkus in Mexiko so aufladen, dass du die restlichen 2 Jahre noch schaffst?
Ja, definitiv. Also ich fühle mich bereit, wieder ordentlich in der Schule weiterzumachen.
Kleiner Hinweis, ich mache auch Abbruchberatung. Falls du nach der 11. fertig bist, planen wir dann das nächste Auslandsjahr gemeinsam. Weil du hast ja einen Realschulabschluss und alle Türen stehen dir offen. Machst du eine fantastische Berufsausbildung und mit 3 Jahren Berufserfahrung kann man studieren. Aber das nur nebenbei. Was würdest du im Nachhinein sagen? War es gut, dass du in Mexiko warst, dass du dieses Highschool-Jahr gemacht hast?
Ich denke, es war wichtig für mich, dass ich hier mal rausgekommen bin und dass ich mal eine Pause machen konnte. Ich glaube, das hat mir persönlich sehr geholfen und hat auch, ich glaube, meine Nerven ein bisschen geschont. Plus, ich als Person bin natürlich auch gewachsen daran. Ja, im Nachhinein gibt es natürlich immer ein paar Dinge, wo man sagt, ach, das hätte ich gern anders gemacht oder vielleicht war es doch nicht so gut. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ich wäre nicht so, wie ich jetzt bin, wäre ich nicht im Ausland gewesen.
Was würdest du jetzt rückblickend sagen, was du vielleicht hättest können anders machen?
Ich glaube, ich hätte eindeutig mehr Kontakte knüpfen können, weil ich bin eine sehr zurückhaltende Person. Es fällt mir schwer, neue Leute kennenzulernen. Und ich hätte einfach ein bisschen mehr aus mir rausgehen sollen, ein bisschen mehr Leute kennenlernen sollen und vor allem mehr mit denen auch Spanisch reden sollen. Weil ich habe das mit meinen Freunden kaum gemacht. Mit denen war es hauptsächlich Englisch und mit meiner Gastfamilie dann aber alles auf Spanisch. Aber ich glaube, ich hätte mehr Spanisch sprechen sollen.
Wenn du das nächste Auslandsjahr machst, wozu ich dich nur animieren kann, dann wirst du wahrscheinlich diese Sachen mit berücksichtigen. Und dafür war das Auslandsjahr eben so wichtig. Welche Ängste hattest du im Vorfeld? Nochmal Gewalt und Sicherheit. Was waren noch welche Ängste? Heimweh, ja, Verlustängste?
Also ich kann mich gar nicht so genau daran erinnern, ob ich irgendwelche Ängste hatte, weil ich glaube, ich bin ein bisschen ohne Gedanken dort reingegangen. Also ich würde auch nicht wirklich sagen, dass ich jetzt groß Angst hatte, weil Mexiko und Drogen und Gewalt und weiß nicht was. Ich würde sagen, ich bin da relativ naiv dran an die Sache rangegangen. Ich habe einfach geguckt, wie es wird. Ich glaube, meine größte Angst war, dass der Kontakt zu meinen Leuten hier in Deutschland abbricht. Aber ansonsten kann ich mich kaum an irgendwelche Ängste erinnern.
Also das zeigt mir, wenn du das so sagst, keine Ängste wegen Gewalt und Sicherheit. Das zeigt, dass du die deutschen Medien nicht konsumierst und dass du nicht auf den Seiten des Auswärtigen Amtes warst. Wahrscheinlich wärst du dann nie in das Flugzeug reingekommen, beziehungsweise deine Eltern hätten es verhindert. Wie wurdest du auf das Jahr Mexiko vorbereitet von unserem Partner GLS? Sagst du im Nachhinein, war ausreichend? Weil, wie gesagt, wenn irgendetwas ist, jeder möchte sich auch gerne verbessern. Was war dein Eindruck rückblickend?
Also, man kann ja nie hundertprozentig auf alles vorbereitet sein. So, das ist ja einfach nicht möglich. Aber GLS hatte sehr viele Vorbereitungsseminare angeboten, sowohl online als auch in Person. Also, wir sind, glaube ich, einmal nach Dresden, waren dort in einer wirklich Veranstaltung mit Angesicht zu Angesicht. Ja, dort wurde eigentlich jeder Bereich so ein bisschen mal angeschnitten. So, was nimmt man mit? Was sind so die Do's und Don'ts und worauf sollte man ganz besonders achten und was sollte man vermeiden und weiß ich nicht. Es ist so ein. Ich würde sagen, ich war gut drauf vorbereitet, aber letztendlich ist es trotzdem nochmal anders, wenn man die Theorie immer nur hat und wenn man dann tatsächlich dort ist und das auch in die Praxis umsetzen muss, da lernt man dort dann natürlich auch nochmal andere Dinge.
Ja, ich sage ja auch immer, ich bin ja immer mehr so der Geschichtenerzähler. Ich sage, es ist völlig egal, was ich erzähle, wie ihr vorbereitet werdet. Ihr habt null Ahnung, was euch erwartet. Und das ist ja so nicht.
Ja.
Wie hattest du deine Gastfamilie bekommen? Wir haben ja von dir ein Profil erstellt. Das ist dann nach Merida gegangen. Wie warst du übrigens mit Merida zufrieden, wo du angekommen bist?
Also die Stadt selber, das ist eine wunderschöne Stadt, die wirklich sehenswert. Die Architektur, nicht nur von den Sehenswürdigkeiten, sondern auch von den Häusern und allem Möglichen, das ist wirklich komplett anders als bei uns hier. Das ist wirklich sehenswert und das ist eine Sache für sich. Und ich habe gerne, wenn ich irgendwo im Auto saß und wir sind irgendwo hingefahren, ich habe gerne rausgeguckt und mir die Häuser angeguckt und sehen, aha, das ist interessant. Sowas wird es bei uns, glaube ich, nicht geben. Und so. Also die Stadt selber ist eine sehr, sehr hübsche, sehr sehenswerte Stadt.
Hattest du Kontakt mit dem Golf von Mexiko?
Also wir sind ein paar Mal hoch zu Progreso, das ist der Strand 30 Minuten von Mérida entfernt. Aber ja, also es ist sehr warmes Wasser. Wirklich sehr warm. Das ist nicht vergleichbar mit unserer Ostsee. Das ist krass.
Bist du mit Delfinen geschwommen? Weil wir haben jetzt gerade Bilder bekommen aus USA. Das Lawyer auf den Bahamas und ich schwimme gerade mit den Delfinen, so ein schönes Erlebnis.
Wow, nein, so ein Glück hatte ich nicht. Wir waren mit Schildkröten schnorcheln.
Sehr schön. Wir haben ja von dir ein Profil erstellt für die Gastfamiliensuche. Wie war das bei dir? Vielleicht kannst du das mal kurz unseren Zuhörern sagen, wo sich dann deine Gastfamilie aus Mexiko gemeldet hat. Wie hat dir das Profil zugesagt? Warst du komplett begeistert oder warst du enttäuscht von der Haarfrisur oder wie war das?
Also, als sich meine Gastfamilie bei mir gemeldet hat, oder beziehungsweise die Gastfamilie selber nicht, ich habe ja erst noch von der Organisation deren Profil bekommen. Und da konnte ich mir dann erstmal angucken, wer gehört zur Familie, haben die Haustiere, wenn ja, wie viele und was für Haustiere. Und dann waren dort Bilder von der Familie und von dem Haus ein kleines bisschen mit dabei. Und dann konnte ich mir ein erstes Bild machen, mal angucken, mit wem werde ich so zusammenleben. Und dann waren dort auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse mit dabei und dann konnte ich mich bei denen melden. Dann konnte ich sie anschreiben und sagen, ah, hallo, ich bin Joanna, ich werde bei euch wohnen und so. Genau, so. Die sahen für mich, ich weiß, ich hatte kein richtiges Bild von Mexikanern, aber als ich sie gesehen habe, dachte ich mir so, okay, ja, ich kann mir vorstellen, das sind so Leute, die, weiß nicht, die sahen nett aus, die sahen freundlich aus.
Da hast du deine ganzen Spanisch-Vokabeln zusammengenommen und Kontakt aufgenommen. Unsere Gastfamilien in Mexiko sind ja oftmals Oberschicht, Mittelschicht. Was hat deine Familie gemacht, deine Eltern, beruflich? Weißt du das?
Der Vater, der hatte irgendwie 3 oder 4 Jobs. Der war Sportlehrer an der Schule. Dann war der irgendwas mit Immobilien, hat der gemacht. Und ich glaube, da war noch irgendwas mit dabei, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Und meine erste Gastmutter, die war auch Lehrerin an einer Schule für Kinder mit geistigen Einschränkungen.
Wie war die Ankunft am Flughafen? Gastfamilie zum ersten Mal gesehen. Begeisterung hatte sich bestätigt. Hattest du eine Mentorin? Wie war der Empfang?
Also ich bin mit zwei anderen Mädels in Mérida oder von Frankfurt aus bis nach Mérida geflogen. Und als wir dort angekommen sind, jeder hat erstmal seine Gastfamilien gesucht und ist dann hingegangen und so. Wir hatten keine Begleitperson, die uns dort erstmal empfangen hat von der Organisation aus und uns vorgestellt hat, sondern nur wir Austauschschüler mit unseren Gastfamilien. Und dann, wir sind zu den Gastfamilien hin, haben gesagt, hi, werde in Zukunft bei euch leben. Und dann sind wir direkt schon, weil das war, ich glaube, 1, 2 Uhr morgens, sind wir dann erstmal nach Hause und ausruhen, weil es war auch ein langer Flug und alles.
Wie waren die ersten Eindrücke vom Land, von den Menschen? Was hast du mitbekommen? Kulturschock will ich jetzt nicht sagen, aber was war komplett anders als Deutschland?
Das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, ist, auch wenn Mérida eine Riesenstadt ist, es ist nicht so wie bei uns, dass die Stadt voll mit Hochhäusern und irgendwie so gebaut ist, sondern die meisten Häuser haben maximal 2 Etagen, wenn überhaupt. Und wenn man auf einer erhöhten Straße ist, man kann eigentlich über die gesamte Stadt gucken, weil es gibt kaum irgendwie hohe Gebäude. Also 1, 2 ja, aber im Vergleich zu bei uns hier in Deutschland, allein schon Dresden, nee. Gar nichts.
Und wie waren die Temperaturen über das Jahr gesehen?
Also Winter war erträglich. Da sind die Temperaturen auch mal bis auf 20 Grad gefallen. Aber ich erinnere mich vor allem die allerletzte Woche in Mexiko, das waren 42 Grad oder mehr. Man konnte nicht vor die Tür gehen. Also ich war in meinem Zimmer mit meiner Klimaanlage und ich habe mich dort, außer zum Essen und mal ins Bad gehen, nicht rausbewegt. Das war wirklich, es war so eine Hitze.
Normalerweise sind ja die ganzen Shopping-Malls klimatisiert. Nee.
Ja, also so gut wie alle Tops oder Malls oder irgendwas, die sind alle klimatisiert. Also solange man nicht draußen auf der Straße ist, ist es auch erträglich, weil wie gesagt, es gibt eigentlich überall eine Klimaanlage.
Wann ist Winter in Mexiko? In welchen Monaten?
So wie bei uns, also ich glaube, jetzt um die Zeit müsste es noch bei paar 30 Grad sein, aber ich glaube, ab Anfang, Mitte November bis, oh Gott, Februar ungefähr, das sind dann die in Anführungsstrichen kalten Monate dort.
Aber du hast es überstanden. Sehr schön.
Ja.
Hattest du einen Gastfamilienwechsel?
Ja, ich habe nach 3 Monaten ungefähr meine Gastfamilie gewechselt.
Warum war bei dir ein Gastfamilienwechsel? Warst du garstig? Du.
Nee, es war eher so, dass die Familie oder die Gasteltern vor allem, weil die so viel gearbeitet hatten, wie gesagt, mein Gastdad hatte irgendwie 3, 4 Jobs und meine Gastmutter war sehr viel und vor allem sehr lange unterwegs, weil ihre Arbeit außerhalb von Mérida war. Das heißt, sie musste jeden Tag 1, 2, vielleicht sogar 3 Stunden zur Arbeit fahren und dann kam sie auch erst spät wieder zurück. Plus, sie hat sich dann noch auf ihr Master vorbereitet. Also es war wirklich wenig Zeit für mich irgendwie. Ich habe sehr viel Zeit in meinem Zimmer verbracht und alleine verbracht. Und dazu kommt auch noch, dass ich es ein bisschen schwer hatte, in Mexiko anzukommen, gedanklich. Deswegen, das lief einfach alles nicht so gut. Also habe ich dann mit meiner Koordinatorin geredet und wir sind dann darauf gekommen, dass es besser wäre, wenn ich eventuell meine Gastfamilie wechsle zu Leuten, die mehr Zeit für mich haben, die mir helfen, besser dort anzukommen, dass ich meinen Kopf von Deutschland loskriege und so.
Joanna, du sagtest gerade, gedanklich warst du nicht richtig frei. Mir ist in Erinnerung, auch bei unserer Verabschiedung, du warst ja liiert, hattest einen Freund. War gedanklich dein Freund immer vorhanden, dass du da nicht richtig frei warst, dich auf das Land und die Leute einzulassen?
Ja, also ich hatte extrem große Sehnsucht nach ihm. Ich glaube, das war das Schwerste dort überhaupt, weil ich erinnere mich vor allem in den ersten Wochen, mein einziger Gedanke war, ich möchte zurück, ich möchte zu ihm. Es war wirklich schwer, vor allem, weil wir uns seit der ersten Klasse gefühlt jeden Tag gesehen haben. Es war hart, dann nur noch über WhatsApp Kontakt zu haben und dann auch noch mit der Zeitverschiebung, das tat wirklich weh.
Wie lange waren die Gedanken präsent?
Letztendlich sind sie nie vollkommen weggegangen, aber ich würde sagen, in den ersten 3 Monaten war es so, dass ich halt wirklich eine schwere Zeit hatte. Und dann aber mit dem Familienwechsel wurde es einfach, ich weiß nicht, es wurde automatisch besser. Es ging, wir hatten immer noch Kontakt und wir haben geschrieben und ich glaube, ich habe mich da langsam dran gewöhnt und die Hoffnung war da, komm, 3 Monate, es ist jetzt schon ein bisschen weniger als ein Drittel ist weg, das schaffe ich, das wird. Das war dann.
Oder Joanna, mal ketzerisch, hast du eine WhatsApp-Nachricht von deinen Freunden gekriegt? Joanna, wir hatten eine schöne Zeit.
Nein, das nicht.
Darf ich fragen, ob ihr noch zusammen seid?
Wir sind noch zusammen, ja.
Ja, aber dann war es da, muss ich auch sagen, eine schöne Phase, wenn ihr das so in Anführungsstrichen überlebt habt, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall was, wo wir sagen können, da an die Schwierigkeiten kommt in Zukunft nicht mehr viel ran. Wenn wir das überstanden haben, warum sollten wir andere Dinge nicht überstehen?
Denke ich auch. So, Gastfamilienwechsel. Wie war die neue Gastfamilie nach 3 Monaten?
Also, ich habe erst mal zwischendurch eine Woche bei Silvia gelebt und danach wurde ich zu meiner neuen Gastfamilie gesteckt und es war ein etwas älteres Pärchen, die haben beide nicht mehr gearbeitet, hatten super viel Zeit für mich und die waren so lieb und die waren wirklich so offen und haben mich direkt willkommen, einfach aufgenommen und es ging mir direkt besser tatsächlich.
Wie alt waren die?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine Gastmutti war 58 oder so und mein Gastvater dann 68.
Du hast wo gelebt? Bei der Silvia. Das war deine Mentorin, richtig?
Genau, das ist die Frau, die dort alles organisiert und sich um alles kümmert, vor allem auch um uns kümmert.
Und dann fiel mir noch auf, wie du hast gesagt, dann wurde ich in meine neue Gastfamilie gesteckt. Das klang jetzt sehr emotionslos und kalt.
Entschuldigung, vielleicht falsch formuliert. Nein, als ich mit meiner Koordinatorin Andrea, das ist die, die den meisten Kontakt zu uns Austauschschülern hatte, als ich mit ihr drüber gesprochen hat, war sie direkt so: Ich habe eine Idee, in welche Gastfamilie du gehen könntest. Silvia wird mal nachfragen und darum hat sich Silvia auch gekümmert und die waren zum Glück bereit, ganz spontan eine aufzunehmen. Und die hatten schon viel Erfahrung. Also die waren schon sehr, sehr oft eine Gastfamilie für vor allem deutsche Leute. Also ich glaube, die hatten bis jetzt nur deutsche Kinder aufgenommen. Und die waren begeistert, mich dort aufzunehmen. Und Silvia meinte, ja, das ist eine super Sache. Du kannst du auf jeden Fall. Die sind sehr viel familiärer als deine vorherige Gastfamilie, weil die auch sehr viel Zeit haben und so. Ja, also ich wurde quasi vermittelt und ich wurde direkt aufgenommen.
Ja, wir haben ja ganz wenige, muss ich wirklich sagen, wo die Gasteltern schon etwas älter sind. Und die haben das wirklich genossen, genau was du sagst. Die hatten Zeit für mich. Die haben viele Sachen mit mir gemacht. Und ich hatte eben, sagen wir so ganz formal, die haben mir ein Zuhause gegeben. Das ist auch mir wichtig, ne? Wo denkst du jetzt mal rückblickend, wann hattest du das Gefühl, dass du zu Hause bist? Jetzt mal den Freund ausgeklammert.
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, nach vielleicht, also nicht mal einen Monat, nachdem ich zu meiner neuen Gastfamilie gewechselt bin, weil das, wie gesagt, die haben mich so offen aufgenommen und die waren so lieb zu mir und es war natürlich nicht das Gleiche wie jetzt hier zu Hause mit meinen Eltern, mit meinen richtigen Eltern, aber es war zu Hause quasi.
Ich sag mal so, die haben dir eine Schulter gegeben, die du dringend gebraucht hast, richtig?
Definitiv, ja.
Ja, da muss ich auch sagen, unsere Gastfamilien sind ja in der Regel, ich sage immer Profifamilien, die immer Austauschschüler aufnehmen. Und die haben dann so ihre eigenen Rituale und gerade was Weihnachten ist oder so, dass man dann auch mal Heimweh bekommt oder wenn bestimmte Situationen sind, wie sie sich zu verhalten haben und da wird eben mal der Arm um die Schulter gelegt oder komm mal her an meine Brust. Das sind schon schöne Sachen. Du warst an der Privatschule, richtig?
Ja.
Wie viele Schüler wart ihr in der Klasse?
Oh Gott, wir waren zwischen 25 und 30 Leute, glaube ich, pro Klasse.
Wie war dein Stundenplan? Konntest du dir den selbst zusammenstellen? Welche Fächer hast du belegt?
Man konnte nur zwei Dinge wirklich wählen. Man konnte zwischen sozialen Medien und sowas wie mit einem Programm konnte man so verschiedene Dinge erstellen. Ich weiß nicht, ob du Blender kennst. Das ist, du konntest so Zimmer erstellen oder du konntest, ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Es ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Das habe ich gewählt.
Würde ich auch sagen. Also es klingt sehr interessant. Spannend vor allen Dingen, weil das ist ja
Ja,
Kreativität.
auf jeden Fall. Das wird mir das Programm auch wieder runterladen, tatsächlich, wenn ich ein bisschen mehr Skills damit hätte, weil das ist wirklich gar nicht so einfach, dort dahinter zu kommen. Und ansonsten konnte man noch zwischen so einer Art Bio, also erweitertes Bio, das ist so, es ging um Gesundheit, es war so, weiß nicht, ärztliche Richtung, würde ich jetzt behaupten, medizinische Richtung, dann Algebra und was das dritte war, weiß ich schon gar nicht mehr. Also dazwischen konnte man noch wählen, da hatte ich mich dann für Algebra entschieden. Es war ein interessanter Stundenplan, weil im Gegensatz zu hier hatte man jeden Tag 8 Stunden und man hatte nur eine wirkliche Pause dazwischen, sodass man dann schon kurz vor 1 oder 2 hatte man dann schon Schluss jeden Tag. Und hier fängt man mal zur ersten, mal zur zweiten an. Und dann entweder hat man 6 Stunden, 7, 8 Stunden, vielleicht sogar 10 Stunden, je nachdem, welche Klassenstufe man ist. Also das war dort jeden Tag die gleichen Zeiten und ja, wenige Pausen, aber das war's Überleben.
Wie bist du mit Spanisch klargekommen in den ersten Wochen in der Schule bei der Gastfamilie?
Ich hatte ja vorher schon Spanisch, deswegen dachte ich, es wird mir einfacher fallen, aber ich habe es versucht, aber ich habe so wenig verstanden, vor allem weil das halt nochmal was anderes ist. Ein bisschen, ich habe ja das spanische Spanisch gelernt und das lateinamerikanische Spanisch, das ist, ich habe eigentlich gar nichts verstanden, die ersten 2, 3 Wochen. Ich würde sagen, ab der 3. Woche dann wurde es schon besser, habe mich dann schon mehr verstanden, immer noch nicht alles, aber ja, und naja, mein Spanisch war jetzt auch nicht so das Beste. Ich konnte zwar ein bisschen was ausdrücken, aber auch eindeutig nicht genug, nicht viel. Ich konnte keine wirklichen Konversationen am Leben halten oder irgendwas, aber wurde mit der Zeit schon besser.
Wie war es an eurer Schule in Mérida? Nachmittagsangebote über die Schule oder so wie in Deutschland, Vereine oder über die Eltern Kontakte gemacht?
Die Schule hatte Angebote, aber tatsächlich gar nicht so viele. Also es gab Basketball, Volleyball und Judo, glaube ich, war das. Und für die kleineren Schüler gab es auch Fußball. Aber ansonsten gab es nicht viel. Also wie man das vielleicht so von Amerika kennt oder so, dass sie dort alles Mögliche haben, von wirklich frühen Nachmittag bis späten Nachmittag. Also so viel gab es bei uns nicht. Und ich selber habe auch tatsächlich nichts von diesen Angeboten wahrgenommen. Ja, aber ansonsten hätte man auch außerhalb von der Schule sich irgendwo einen Verein suchen können. Ich weiß, eine andere Austauschschülerin, auch aus Deutschland, die hat das gemacht. Die ist dann irgendwo in Tanzen gegangen. Eine aus meiner Klasse, also auch eine Austauschschülerin, die ist zum Volleyball gegangen. Eine andere wiederum zum Basketball bei uns in der Schule. Ja.
Was hast du da die Nachmittage gemacht, außer die Klimaanlage umarmt?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe hauptsächlich ein bisschen entspannt. Mit die letzte Zeit, die noch da war, irgendwie mit den Leuten aus aus meinem Umfeld hier aus Deutschland geschrieben oder so. Aber ansonsten ein bisschen was mit der Gastfamilie gemacht oder halt, wie gesagt, einfach entspannt, ein bisschen Zeit für mich genossen.
Ja, ich denke mal, das ist auch ganz wichtig, dass man sich Zeit für sich selbst nimmt. Wie war der Anschluss? Hast du dann Anschluss zu Schülern gefunden an deiner Schule?
Ja, hauptsächlich über die anderen Austauschschüler, weil mit den Austauschschülern habe ich mich sofort ziemlich gut verstanden, aber irgendwie so Kontakt zu den Mexikanern dort habe ich nicht wirklich gefunden, aber über die Leute dann bin ich an die ein bisschen rangekommen und habe dann auch andere Leute aus meiner Schule ein bisschen besser kennengelernt.
Würdest du ja, wenn du nochmal ein Highschool-Jahr in Mexiko machst, dann wahrscheinlich ganz anders machen. Da würdest du ja
Ja.
sofort auf die Südamerikaner zugehen. Wo kamen die Austauschschüler her?
An meiner Schule hatten wir sehr, sehr viele tatsächlich. Wir hatten neben mir noch 2 andere Deutsche, eine aus Tschechien, aus Brasilien, aus Frankreich, aus Uganda. Aus Dänemark hatten wir Leute, und da gibt es noch mehr, aber habe ich jetzt gerade nicht alles auf dem Schirm. Also wir waren wirklich sehr viele.
Hast du noch mit welchem Kontakt?
Ja, ich habe noch mit der aus Tschechien und den beiden Deutschen sehr viel Kontakt.
Sehr schön. Wie war Weihnachten? Warm? Und was noch? Weihnachtsgans? Was ist so das weihnachtliche Ritual in Mexiko?
In meiner Familie haben wir Weihnachten nicht so groß gefeiert, weil meine Gasteltern haben zwar Kinder, aber die sind alle auch erwachsen, haben ihre eigenen Familien. Das heißt, Weihnachten kamen ihre Söhne, also zwei von den Söhnen, der andere lebt ein bisschen weiter weg, die kamen vorbei, haben ja dann ein bisschen, ich glaube, Mittag gegessen hatten wir mit denen und dann haben wir Geschenke ausgetauscht, ein bisschen gequatscht und sowas. Und abends sind die dann aber selber zu sich gegangen und haben dann ihre eigene Feier gemacht. Dann waren wir dann quasi alleine, haben dann allein noch ein bisschen gegessen, geredet und so weiter. Genau.
Was hast du für ein Weihnachtsgeschenk bekommen?
Ich habe von meiner Gastmutter eine so eine Weihnachtssocke bekommen mit einem Kuscheltier drin, ein kleines bisschen Geld von der Familie vom Sohn habe ich so ein kleines Armband bekommen, so ein süßes. Ja, ein paar Süßigkeiten gab es natürlich.
Wie ist es in Mexiko? Öffentlicher Nahverkehr von A nach B, wie bist du da gekommen? Oder mit Uber oder wie läuft das?
Also es gibt zwar Busse, so wie bei uns hier in Deutschland, aber die sind tatsächlich gar nicht so gängig, wie ich das mitbekommen habe. Also teilweise standen zwar sehr viele Leute an den Bushaltestellen, aber irgendwie meine Gasteltern zum Beispiel, die haben auch erzählt, die sind noch nie Bus gefahren und das möchten die unbedingt irgendwann mal machen, weil das für die was ganz Besonderes ist oder so. Züge gab es auch nur einen einzigen und das ist von Mérida nach Cancun. Ansonsten, ich wurde entweder gefahren von meinen Gasteltern oder ich habe einen Uber genommen, weil tatsächlich Mérida eine der sichersten Städte dort in ganz Lateinamerika. Ich konnte selbst nachts alleine mit einem Uber fahren, dass nichts passiert. Also da brauchte man wirklich, klar ist ein bisschen Achtung gut, aber man braucht jetzt keine wirkliche Angst haben.
Du musstest dich sicher wieder umstellen, wenn du nach Dresden kommst.
Ja, schon.
Wir lachen jetzt aber. Ich hätte mir können vor ein paar Jahren nicht vorstellen, was hier in Dresden alles so ist. Deshalb sage ich auch immer den Eltern, wenn die sagen, oh, wie ist in den Ländern Sicherheit, Gewalt, an ihre eigene Heimat denken sie nicht. Nur im Ausland passieren die Sachen. Warst du mal in Cancun? Ja, touristenlastig.
Ja, in der Innenstadt. Wir waren tatsächlich in Cancun selber nur einen Abend, weil unser Hotel war ein bisschen außerhalb. Aber dort in der Innenstadt selber gab es schon einige Touristen, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ist groß anders als bei uns zum Beispiel Berlin.
Also da ist ja Cancun gar nicht sicher, so wie Merida, wenn du das mit Berlin vergleichst.
Nein, in Cancun sollte man tatsächlich ein bisschen vorsichtiger sein.
Taschengeld. Ich sage ja immer, das weiterlaufende Kindergeld ist das Taschengeld. Wir haben ja in Südamerika ein bisschen Währungsgefälle. Wie viel Taschengeld hast du ungefähr gebraucht? Monatlich?
In den ersten 2 Monaten sehr viel, weil ich musste mir ja meine eigene Schuluniform holen und dort erstmal ankommen, mir diese Dinge kaufen, die noch gefehlt haben und so. Also in den ersten 2 Monaten habe ich sehr viel Taschengeld gebraucht.
Sehr viel
Danach,
ist wie viel?
ich erinnere mich, im ersten Monat habe ich für 2 Monate mein Kindergeld bekommen und das ist alle geworden. Also es war schon viel, was ich dort ausgeben musste. Vor allem, weil auch die Schuluniform, wenn man mehr als nur ein Oberteil und einen Rock haben möchte, bezahlt man auch ein bisschen was. Ich habe den Preis nicht mehr im Kopf, aber es war nicht so billig, wie man sich das jetzt vielleicht eventuell vorstellt.
Die nächsten Monate, was hast du dann verbraucht?
Als ich dann erstmal wirklich da war und so, ich habe kaum irgendwas gebraucht. Hin und wieder mal essen gehen und shoppen gehen oder so. Aber ich bin vielleicht mit maximal 100, 150 Euro da durchgekommen. Vor allem, weil auch meine Gastfamilie mein Essen und so bezahlt hat. Also ich muss mir jetzt nicht selber Essen für zu Hause holen. Klar, wenn ich essen gegangen bin, selber. Wenn ich Uber gefahren bin, habe ich es selber bezahlt. Und wenn ich mir Klamotten gekauft habe, auch. Aber jetzt, die Gastfamilie hat mir natürlich auch Essen und so. Stromkosten, alles, das haben die mir schon gestellt. Das musste ich nicht bezahlen.
Ja, die Schuluniform, Eindrücke, von der Schuluniform. Die meisten kommen ja nach Deutschland zurück, die Schuluniform hatten und haben Sachen sofort in ganz Deutschland Schuluniform. Was sagst du?
Es kommt drauf an, wie die Schuluniform gemacht ist. Ich meine, es ist was Gutes, wenn man eine Schuluniform hat. Da kann jetzt nicht der eine wird runtergemacht, weil er jetzt nicht die neuesten und coolsten Klamotten trägt, ne? Aber ich persönlich habe auch nichts dagegen, dass jeder seinen persönlichen Style ausleben kann und halt nicht vorgeschrieben wird. Du musst weiße Socken tragen, die deine Knöchel überdecken und schwarze Schuhe und die Hose oder den Rock und das. Also, es war interessant und es war auch cool, dass ich mir nicht jeden Tag Gedanken machen musste, so, was ziehe ich heute an? Was hatte ich die letzte Woche an? Was ziehe ich jetzt an? Weil es war halt vorgegeben, aber manchmal hätte ich auch gerne einfach meine eigenen Sachen angezogen, weil das dann doch bequemer oder besser für die Hitze war.
Viele sagen ja auch, wenn die aus dem Ausland wiederkommen, nirgendwo in Deutschland wird sich so über Klamotten definiert wie an deutschen Schulen. Und da ist es natürlich was anderes. Durftet ihr euch schminken?
Ja.
Ohrringe tragen?
Ja.
Und war denn die Schuluniform für die Wärme ausgelegt oder hat die etwas gekratzt?
Also, ich sag's mal so, die Sporthosen waren gefüttert. Es waren lange Hosen gefüttert und die waren so komisch geschnitten, die waren an den Oberschenkeln so eng und aber dann an den Knöcheln so weit. Du hattest wirklich wenig Bewegungsfreiheit in diesen Hosen. Das war sehr unangenehm. Die Röcke waren okay und die Sport-T-Shirts auch, aber die normalen T-Shirts, das waren halt Poloshirts und die hatten aber so einen Stoff, der war relativ eklig, wenn man halt geschwitzt hat. Und es ist natürlich nicht selten bei der Hitze, dass man da schwitzt. Also, es war okay, aber es war auch nicht das Angenehmste. Ich habe mich dann immer gefreut, wenn ich zu Hause war und die Schuluniform ausziehen konnte und mir meine bequemen, normalen Sachen anziehen konnte.
Wie war die Kommunikation mit zu Hause, mit deinem Freund, wissen wir, wie war es mit deinen Eltern?
Tatsächlich ziemlich begrenzt. Also in den ersten 3 Monaten nicht, weil da habe ich deren Unterstützung auch ein bisschen gebraucht und vor allem ganz dringend gewollt. Und danach, aber dann ist der Kontakt relativ weit zurückgegangen. Also immer, wenn ich irgendwohin gereist bin, habe ich Fotos geschickt und geschrieben, das haben wir gemacht und so ließ. Und immer, wenn irgendwas Besonderes anstand. Und ich weiß nicht, alle 2, vielleicht 3 Wochen habe ich auch mit meiner Mutti immer telefoniert. Aber es war jetzt nicht täglich Kontakt oder ausgemacht, okay, jede Woche Samstag so und so viel Uhr telefonieren würde irgendwas, und das war relativ spontan und wenn halt gerade mal irgendwas war oder so oder einfach mal nachfragen, wie geht's, das war so ein bisschen so, es war locker, es war auch beschränkt, was ja auch wichtig ist dann irgendwie.
Was mir gerade einfällt, vielleicht war für dich das Highschool-Jahr doppelt und dreifach wichtig, weil du ja diese 3 Monate hattest, die ziemlich anstrengend für dich waren. Und da bist du weitergewachsen. Und von der Persönlichkeit her, dass du diese Phase mal durchlebt hast. Und vor allen Dingen, würde ich auch mal sagen, dass du keinen Abbruch gemacht hast.
Ich habe drüber nachgedacht, aber dann habe ich von meinen Eltern und vor allem auch von meiner großen Schwester dann immer quasi auf die Finger geklopft bekommen. Sag mal, hast du eine Meise? Das ist was ganz Besonderes hier. Und mir war das zwar bewusst, aber der Drang nach Hause zu gehen, das war schon. Aber ich glaube auch damit, dass ich das dann überstanden habe, bin ich einfach sehr viel eigenständiger geworden und vor allem auch unabhängiger von meinen Eltern und allem Möglichen. Also.
Das würde ich gerne mal auch herausarbeiten wollen bei dir, dass auch mal unsere Zuhörer hören, wie wichtig das ist, dass man diese Zeit übersteht. Weil das wirst du immer wieder mal im Leben haben. Es muss ja nicht immer eine Trennung oder eine Angst sein, aber schwierige Entscheidung und so weiter. Dass man ganz einfach sich dann an die Zeit in Mexiko erinnert und denkt, mein Gott, ich wollte abbrechen, ich habe das durchgehalten, da war ich 16. Also kannst du
Ja,
schon
ist interessant.
unheimlich stolz auf dich sein. Und vor allen Dingen auch dankbar, und da muss ich auch den Eltern sagen, das finde ich klasse, weil ich habe gesagt, wenn ihr Kind mal anruft, und kann ja immer mal sein, Mama und Papa, das sind nun mal die Vertrauten, und ja, dass sie immer ihrem Kind Kraft geben. Du schaffst das, komm, das ziehen wir gemeinsam durch, du schaffst das, und dann eben auch nicht mitjammern, weil das bringt ja nichts. Und da haben sich deine Eltern und deine Schwester in diesem Moment richtig verhalten.
Ja, ab irgendeinem Punkt habe ich dann so viel gejammert, dass meine Mutter gesagt hat, also pass auf, entweder hörst du jetzt auf zu jammern und ziehst das durch oder du kommst nach Hause. So. Also es wurde mir dann auch direkt so gesagt. Und dann war es schon so, ich glaube, ich sollte mich langsam mal einkriegen.
Wärst du meine Tochter, hätte ich gesagt, Joanna, wenn du jetzt mit Jammern nur aufhörst, war das unser letzter Anruf.
Aua.
Ich bin da etwas härter, frage meine Söhne, aber wenn ich jetzt sehe, wie sie ihre Kinder erziehen, das ist fast nur ein Ticken mehr, als ich war. Was waren deine Highlights, Joanna? Gastfamilienwechsel, was noch?
Ich würde sagen, die Reisen, die ich gemacht habe. Unsere Organisation, also GLS, hat uns 5 Reisen angeboten. Und meine Eltern haben glücklicherweise gesagt, mach alle von denen, wir bezahlen dir das, mach das, das ist wichtig. Und ich glaube, die Reisen, das war was Besonderes. Also gekostet hat das zwischen 1000 und 1500 Euro so ungefähr. Und wir waren in Holbosch. Das ist eine richtig hübsche, kleine paradiesische Insel, sehr empfehlenswert, wenn man irgendwann mal in Mexiko ist. Die war wirklich, wirklich wunderschön. Man muss nur aufpassen, wann man dorthin geht, weil die ist auch leicht, also die wird auch hin und wieder mal überschwemmt, wenn ziemlich viel Regen dort gerade ist. Wir waren in Cancun. Das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Städte in Mexiko, sehr touristisch angelegt, auch sehr hübsch, nah am Wasser. Wir waren in Chichen Itza. Das ist ein bisschen nördlicher. Das war auch, also das war wirklich hübsch. Wir waren dort in einem Städtchen. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr an den Namen. Dort konnte man auf dem Marktplatz quasi stehen und man hat drumherum Gebirge gesehen. Also man war dort wirklich von Bergen umgeben. Das war so hübsch dort und es war auch endlich mal ein bisschen kühler. Also ich durfte dort mit Jacke und Pulli rumrennen. Das war sehr, sehr angenehm. Wir waren in Bacalar. Ich weiß gar nicht, ob das ein See ist oder ob das zum Meer gehört, aber das war so klares, wunderschönes Wasser und so warm. Und also das war wirklich bezaubernd, was man dort gesehen hat. Wir sind dort mit dem Boot rumgefahren und konnten dort dann auch ins Wasser gehen. Das war richtig, richtig hübsch dort. Und das letzte Reiseziel erinnere ich mich schon gar nicht mehr, was das war.
Du sagtest ca. 1000, 1500 Euro. Wenn du sagtest, du hast dann monatlich Taschengeld zwischen 100, 150 Euro verbraucht, da gleicht sich das wieder ein bisschen aus. Und aus dem Grunde, denke ich mal, ist das alles finanzierbar. Du hast 10 Monate in Mexiko gelebt. Du darfst dir ein Urteil erlauben. Was unterscheidet die mexikanische Mentalität von der deutschen?
Die Mexikaner sind sehr, sehr, sehr viel offener und sehr, ich würde nicht sagen freundlicher, aber auf jeden Fall sehr, sie zeigen die Freude am Leben sehr viel offener als wir Deutschen. Also die sind, ich weiß nicht, die sind einfach so ein, ich sage jetzt nicht, wir Deutschen sind nicht glücklich, aber wir sind einfach, die zeigen ihre Glücklichkeit und die zeigen das, wenn es ihnen gut geht, dann zeigen die das halt offen und dann strahlen die auch und weiß nicht. Tanzen gehört ja auch sehr viel zur Kultur und alles. Also, die sind dort eindeutig offener mit ihren positiven Emotionen und auch offener gegenüber neuen Dingen, würde ich sagen.
Hast du, da hat Enna mal davon erzählt, weil die ist totaler Südamerika-Fan, wie die Toten auf den Friedhöfen feiern. Hast du das mal erlebt?
Mehr oder weniger. Wir hatten in der Schule dazu was gemacht. Wir hatten in der Schule so einen Altar gebaut. Das ist ja für die dort sehr üblich, dass man um die Zeit rum des Dia de los Muertos, dass man dort die Altäre baut und die verstorbenen Familienmitglieder damit ehrt und sowas. Und sowas in der Art haben wir auch in der Schule gemacht und da hat jede Klasse einen eigenen Altar gebaut und am Ende konnte man dann durch die Schule gehen und sich angucken, was die anderen so gemacht haben und alles. Selber in der Stadt habe ich die Feier nicht wirklich miterlebt. Ich weiß aber auch, dass man das in der Stadt nicht mehr so traditionell feiert wie jetzt auf dem Land. Also auf dem Land machen die das wahrscheinlich dann auch noch mit den Friedhöfen und dort die Gräberbesuche und sowas. In der Stadt macht man das eher weniger.
Das ist eine völlig andere Kultur, aber so schön, weil die eben immer mit den Toten die schöne Zeit verbinden. Bei uns ist es immer so in Wehklagen. Die verbinden aber die schöne Zeit. Mein Gott, wir waren so lange mit denen zusammen und völlig andere Einstellung. Wie war der Abschied von deiner Gastfamilie, die natürlich sehr viel Zeit mit dir verbracht hat? Inniges Verhältnis, hemmungslos geweint, innigste Umarmungen. Wie war das? Wie lange hattest du noch Zeit nach Schulende, bis du abgeflogen bist?
Ich selber, weil wir als Austauschschüler haben keine Prüfungen mitgeschrieben. Das heißt, wir hatten eher Ferien als die Mexikaner tatsächlich. Deswegen, ich hatte, glaube ich, noch 1 oder 2 Wochen Zeit. Und ich glaube, eine Woche, nachdem ich zurückgekommen bin, hatten dann die Mexikaner auch endlich Ferien. Und der Abschied, ich wurde von meinen engsten Freunden verabschiedet mit. Die haben mich mit, weil ich bin als allererste gegangen von uns. Das waren die zwei anderen Deutschen, die eine aus Tschechien und einen Mexikaner, die dann mit zum Flughafen gegangen sind. Und meine Gastmutter hat mich mit verabschiedet und einer meiner Gastbrüder quasi. Und ja, das war schon traurig. Es war, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Träne vergossen. Es war auf jeden Fall sehr emotional. Vor allem die Leute aus Deutschland, die kann ich sehen. Die wohnen auch glücklicherweise gar nicht so weit weg. Und sie aus Tschechien auch nicht. Die wohnt in Prag. Das ist, mit dem Flixbus sind das 2 Stunden. Aber meine Gasteltern, die sehe ich so schnell leider nicht wieder. Und mein Freund aus Mexiko dort, der mich mitbegleitet hat, den halt auch nicht. Deswegen, es war schon traurig, aber es war auch irgendwo ein bisschen glücklich, weil ich konnte wieder nach Hause, ich konnte meine richtigen Eltern wiedersehen, ich konnte meine Freunde wiedersehen. Also es waren die beiden Emotionen, Trauer als auch Freude, sehr prägnant.
Vermisst du hier irgendwas in Deutschland, wo du sagst, da denke ich manchmal an Mexiko zurück?
Ich liebe es, in kleine süße Cafés zu gehen und Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, dort was Leckeres zu bestellen, was Leckeres essen, was Leckeres trinken und einfach ein bisschen quatschen. Weil ich habe das Gefühl, bei uns gibt es das nicht. Auch in Dresden kaum. Ich meine, ja, es gibt kleine Sachen, aber es ist einfach anders. Dort in Mérida, es gab so viele süße kleine Cafés, wo wir uns gerne getroffen haben oder wo wir einfach mal in die Malls gegangen sind. Dort gab es eine Mall, dort war eine Schlittschuhbahn drin. Das war einfach toll. Und sowas vermisse ich manchmal ein bisschen, weil, wie gesagt, wir haben hier sowas nicht wirklich.
Was hat dir das Highschool-Jahr gebracht, wenn du so reflektierst und sagst, war eine gute Entscheidung von mir?
Also es hat mir, wie gesagt, auf jeden Fall erstmal eine Pause gebracht und es hat mich als Person hat es mich weitergebracht. Ich habe mich weiterentwickelt und ich habe auch mich besser kennengelernt oder Seiten von mir jetzt kennengelernt, wo ich dachte, sowas, das ist neu, dass das von mir kommt. Ja, ich würde sagen, ich bin reifer geworden, ich bin auf jeden Fall selbstständiger geworden. Die Ereignisse und die Erinnerungen und was ich dort erlebt habe, das ist einfach einmalig und das kriegt man so schnell nicht irgendwie auf einem anderen Weg.
Ich denke mal, war ein wunderschöner Podcast. Joanna, dass sie sich auch mal, ja, dass sie sich offen gezeigt hat, auch wie das so ist, die ersten 3 Monate, dass es auch schwierig war. Deshalb machen wir die Podcast, weil wir wollen keine schönen Färberei machen. Joanna, ich kann dir nur danken. Hat mir wunderbar gefallen. Danke, danke, danke. Und in diesem Sinne, unsere Gäste haben immer das letzte Wort. Joanna, lass dir noch irgendeinen Spruch einfallen. Was willst du noch loslassen?
Nehmt es wahr. Es ist wichtig und es ist einmalig und es ist wirklich was ganz Besonderes.
Und mit Lenis Worten zu schließen, die, wie gesagt, mit der hatten wir einen Podcast gemacht vor 3 Jahren, die aus Mexiko kam und ihr Schlusswort lautete, traut euch! Liebe Zuhörer, alles Gute für Sie, lassen Sie sich gut gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüssi.